Sandalen, die das halbe Bein hinauf geschnürt wurden, und eine Weste wie Drogos. Die Sonne ging unter, als sie die anderen rief, damit sie seine Leiche zum Scheiterhaufen trugen. Die Dothraki sahen schweigend zu, wie Yogo und Aggo ihn aus dem Zelt trugen. Dany ging hinter ihnen. Sie legten ihn auf seine Kissen und Tücher, sein Kopf der Mutter aller Berge weit drüben im Nordosten zugewandt. »Öl«, befahl sie, und sie brachten die Krüge und gossen sie über dem Scheiterhaufen aus, tränkten die Tücher und Büsche und die Bündel von trockenem Gras, bis das Öl unter den Scheiten heraustropfte und die Luft von dessen Geruch erfüllt war. »Bringt mir die Eier«, befahl Dany ihren Dienerinnen. Ein Unterton in ihrer Stimme ließ sie laufen. Ser Jorah nahm sie beim Arm. »Meine Königin, Drogo wird in den Ländern der Nacht keine Verwendung für Dracheneier haben. Verkauft sie lieber an die Asai. Verkauft nur eines, und wir können ein Schiff erstehen, das uns in die freien Städte bringt. Verkauft drei, und ihr werdet euer Leben lang eine wohlhabende Frau sein.«
»Ich habe sie nicht geschenkt bekommen, damit ich sie verkaufe«, erklärte ihm Dany.
Sie selbst erklomm den Scheiterhaufen und drapierte die Eier um ihre Sonne, ihre Sterne, das Schwarze neben seinem Herzen unter seinem Arm, das Grüne neben seinem Kopf, sie schlang den Zopf darum, das cremefarbene Goldene unten zwischen seine Beine. Als sie ihn zum letzten Mal küsste, schmeckte Dany das süße Öl an seinen Lippen. Sie stieg vom Scheiterhaufen und bemerkte, dass Mirimats Du-Ur sie beobachtete.
»Ihr seid wahnsinnig«,
sagte das Götterweib mit rauer Stimme.
»Ist es denn so weit vom Wahnsinn bis zur Weisheit?«, fragte Dany. »Ser Jorah, nehmt diese Maegi und bindet sie an den Scheiterhaufen.«
»An den? Meine Königin, nein, hört mich an.«
»Tut, was ich sage.«
Er zögerte noch, bis ihr Zorn aufflammte.
»Ihr habt mir geschworen, mir zu folgen, was immer auch kommen möge. Rakaro, hilf ihm!«
Das Götterweib schrie nicht, als man sie zu Karl Drogos Haufen schleppte und inmitten seiner Schätze fesselte. Dany goss der Frau das Öl eigenhändig über den Kopf.
»Ich danke dir, Mirimats Du-Ur«, sagte sie, »für die Lektionen, die du mir erteilt hast.« »Ihr werdet mich nicht schreien hören«, antwortete Miri, während das Öl aus ihrem Haar tropfte und ihre Kleider tränkte. »Doch«, sagte Dany, »aber es sind nicht deine Schreie, die ich will, nur dein Leben. Ich weiß noch, was du mir gesagt hast. Nur mit dem Tod kann man für das Leben bezahlen.«
Mirimats Du-Ur öffnete den Mund, doch kam nichts heraus. Indem sie zurücktrat, sah Dany, dass die Verachtung aus den schwarzen Augen der Maegi gewichen war. An deren Stelle trat nun etwas, das Angst sein mochte. Dann blieb nichts mehr zu tun, als die Sonne zu betrachten und nach dem ersten Stern zu suchen. Wenn ein Reiterlord stirbt, wird sein Pferd mit ihm getötet, damit er stolz in die Länder der Nacht reiten kann. Beide werden unter offenem Himmel verbrannt, und der Karl steigt mit seinem feurigen Ross auf, um seinen Platz unter den Sternen einzunehmen. Je wilder der Mann zu Lebzeiten gebrannt hat, desto heller wird sein Stern im Dunkel leuchten. Yogo entdeckte ihn zuerst. »Dort«, sagte er mit leiser Stimme. Dany blickte auf und sah ihn am östlichen Horizont. Der erste Stern war ein Komet, flammend rot, blutrot, feuerrot, der Drachenschweif. Sie hätte sich kein deutlicheres Zeichen wünschen können. Dany nahm Aggo die Fackel aus der Hand und warf sie zwischen die Scheite. Augenblicklich fing das Öl Feuer, die Büsche und das trockene Gras nur einen Herzschlag später. Winzige Flammen schossen wie flinke rote Mäuse am Holz hinauf, glitten über das Öl und sprangen von Borke zu Zweig zu Blatt. Glühende Hitze schlug ihr ins Gesicht, weich und plötzlich wie der Atem eines Geliebten. Sekunden später nur wurde es jedoch zu heiß, sie zu ertragen. Dany trat zurück. Das Holz knackte und knisterte lauter und immer lauter. Mirimats Du-Ur fing mit schriller, klagender Stimme an zu singen. Die Flammen wirbelten und wanden sich, scheuchten sich gegenseitig die Plattform hinauf. Die Dämmerung erglühte, als die Luft selbst in der Hitze flüssig zu werden schien. Dani hörte die Scheite zischen und bersten. Die Flammen umfingen Mirimats Duhe. Ihr Lied wurde lauter, schriller. Dann stöhnte sie, wieder und wieder. Und ihr Lied wurde zu bebendem Wehklagen, dünn und hoch und voller Pein. Und dann erreichten die Flammen ihren Drogo. Und schon waren sie überall um ihn. Seine Kleider fingen Feuer, und für einen Augenblick war der Karl in Fetzen von fließender gelbroter Seide und Ranken von sich kräuselndem Rauch gehüllt, grau und ölig. Danis Lippen öffneten sich, und sie merkte, dass sie die Luft anhielt. Etwas in ihr wollte zu ihm, wie Ser Jorah schon befürchtet hatte, wollte in die Flammen eilen, um ihn um Vergebung zu bitten und ihn ein letztes Mal nur in sich aufnehmen, während das Feuer ihnen das Fleisch von den Knochen schmolz, bis sie eins waren auf ewig. Sie konnte den Geruch von brennendem Fleisch riechen, nicht anders als Pferdefleisch, das über einer Feuerstelle brät. Der Scheiterhaufen brüllte in der dunkelnden Dämmerung wie ein großes Tier, erstickte alles, was leiser war, auch Mirimats Duos Schreie, und sandte lange Flammenzungen auf, die am Bauch der Nacht leckten. Als der Qualm dichter wurde, wichen die Dothraki hustend zurück, mächtige hellrote Flammen entrollten ihre Banner in jenem Höllenwind.